Pilgern in der Religion der Bahai ist der Titel einer Ausstellung, die bis zum 26., nicht bis zum 24. Oktober noch in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge zu erleben sein wird. Und zu Gast habe ich im Studio, auch aus der Bahai-Gemeinde, aber jemand, der sich mit vielen Religionen beschäftigt, Dr. Michael Sturmberger. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Herr Sturmberger, Pilgern, wird in jeder Religion wird doch gepilgert, was das Zeug hält. Warum muss man pilgern?
Ja, es gibt sicherlich verschiedene Gründe zu pilgern. Ich weiß nicht, ob ich die alle aufzählen soll. Ich kann lediglich erstmal anfangen damit, warum die Bahais pilgern. Also bei uns ist es so, es geht um die Entwicklung der Gefühle. Das klingt merkwürdig. Einer unserer Stifterpersönlichkeiten, Abdu'l-Bahá, sagte, wenn man diese Pilgerreise macht, dann wird das Feingefühl in jeder Hinsicht gehoben. Das heißt, man wird empfindlicher und empfänglicher für alle wesentlich positiven Dinge. Das heißt, man kann die Lage besser einschätzen, man hat mehr Verständnis für die Menschen, man versteht mehr seine eigene Situation, man hat vielleicht auch mehr Gespür für die wichtigen Punkte der Geschichte. Also das verstehe ich unter Feingefühl und das wird durch diese Pilgerreise verbessert. Das ist die Aussage von Bahai-Seite.
Wenn man sich Berichte mal durchliest oder anhört, zum Beispiel vom Jakobsweg, also so typische christliche Pilgerweg, dann hört man meistens immer nur von Schmerz und Leid auf der Strecke, weil die Füße wehtun. Muss man zu Fuß pilgern oder kann man auch bei weiten Strecken einfach das Flugzeug nehmen?
Ja, also das ist eine interessante Sache, dass eben viele Religionen das Pilgern mit Anstrengung verbinden. Das heißt, wenn es nicht anstrengend ist, dann hilft es auch nicht viel. Das ist sicherlich ein bisschen ein archaischer Glaube, den man nicht unbedingt teilen muss. Es gibt aber auch logische Aspekte dabei. Zum Beispiel, wenn ich diese lange Wanderung mache im Freien, dann verbessert sich ja meine Gesundheit allein schon wegen der Bewegung und vielleicht auch wegen der positiven Einstellung, die viele dieser Mitpilger haben. Das heißt, es ist einfach ein psychosomatischer Effekt auf jeden Fall dabei. Und was beim Pilgern das Zweite ist, außer der Fahrt zu einem bestimmten Ziel, sind eben die Gebete. Und da denke ich auch, also wenn man ein gläubiger Mensch ist, dann werden auch Gebete die Gesundheit verbessern.
Ich kann mir gut vorstellen, bei so schwierigen Sachen, dass neben den Gebeten dann auch die Flüche dazu kommen. Gehören die dazu?
Ist mir jetzt nicht so bewusst, aber es könnte sein, dass jemand mit diesem Konzept, man muss sich anstrengen, wenn man pilgert, vielleicht auch nicht zurechtkommt. Es gibt ja diesen schönen französischen Film, ne, wo die Mutter den drei Kindern auferlegt zu pilgern und es hat tatsächlich die Auswirkung, dass sie trotz vieler Flüche wieder zueinander finden, obwohl sie vorher total zerstritten waren. Das ist natürlich eine denkbare Variante.
Wir gehen jetzt über das Pilgern direkt in die Begegnungsstätte Kleine Synagoge. Dort wird es diese Ausstellung oder dort gibt es schon diese Ausstellung zu sehen. War das Miteinander beten? Es gab ja wieder die religiöse Gebetsstunde in der Synagoge, in der Kleinen Synagoge, die Sie ja auch mit initiieren. War das der Start dieser Ausstellung? Und wie war das überhaupt? Wie viele Religionen waren denn diesmal wieder dabei?
Also die Ausstellung fing zwei Tage vorher an, an einem Freitag und der Sonntag, das war der letzte Sonntag im September, war unsere traditionelle Gebetsstunde, ich glaube zum 15. Mal jetzt schon. Wir machen das also einmal im Jahr in Erfurt und wir hatten Beteiligung von Hindus, Buddhisten, verschiedenen Christen und wir selber waren natürlich dabei. Wir hatten diesmal etwas Probleme mit der jüdischen Beteiligung, weil unsere üblichen Teilnehmer auf einer gemeinsamen Reise waren und deswegen nicht da sein konnten. Und mit wem wir tatsächlich Probleme haben, und da würde ich auch, wenn uns jemand zuhört, anfragen wollen, Muslime, kommt auch dazu, denn wir vermissen euch dort. Es ist sehr schwierig, islamische Teilnehmer zu finden und ich weiß nicht genau, warum.
Hat das vielleicht auch etwas mit dem internationalen Stellenwert von Bahai zu tun? Bahai werden ja auch in einigen Staaten diskriminiert oder sind dort auch eine Minderheit? Hat das vielleicht auch was damit zu tun?
Also in der Türkei zum Beispiel nicht. Und wir haben ja vorwiegend türkische Muslime und wir haben auch viele Aussiedler oder vielleicht sogar Flüchtlinge, die sicherlich gegenüber Bahai eher positiv eingestellt sind. Auch Iraner wahrscheinlich, obwohl vor allem im Iran, aber auch in einigen arabischen Staaten werden die Bahais nicht gerne gesehen, weil sie ja eine Religion sind, die nach dem Islam kommt. Und obwohl wir Mohammed und Jesus und Moses und auch die anderen Stifter anerkennen, wird den Bahai unterstellt, dass sie vom Glauben abgewichen seien. Und also wir lehnen zum Beispiel den Heiligen Krieg ab. Das kann man sagen. Das ist wirklich scheinbar nicht muslimisch, sondern wir arbeiten für einen dauerhaften Weltfrieden. Aber ich denke, es wird auch Muslime geben, die dieses Ziel gut finden.
Denke ich auch. Also auf jeden Fall sind ja auch Menschen. Herr Sturmberger, über die Bahai hatten wir uns hier schon in vergangener Zeit öfter unterhalten. Es ist sicher für manche Leute auch interessant, weil über die Bahai weiß man nicht viel. Also es wird immer in den Medien, ob verzerrt oder nicht verzerrt, viel über den Islam berichtet, viel über das Judentum berichtet. Klar, die Christen, die kommen zumindest, also oder werden übersättigt zumindest zu Ostern auf jeden Fall. Wenn ich in diese Ausstellung gehe, erstens, was erwartet mich dort? Sind das Fotos, sind das Bilder, sind das Schriftstücke? Und zweitens, kann ich da auch mit jemandem aus Ihrer Gemeinde ins Gespräch kommen und auch mehr über Bahai erfahren?
Ja, wir sind bemüht, ein bisschen präsent zu sein, stundenweise dort in der Synagoge. Hauptsächlich auf der Empore stehen 8 Stellwände und unten im Vortragsraum stehen 2. Ich denke, es sind 10 insgesamt. Und da kann man mit uns ins Gespräch kommen, wenn man Fragen hat. Es liegen dort auch Informationshefte, die man sich kostenlos mitnehmen kann. Was erwartet uns? Also es sind vor allem schöne Fotos und zwar von den Bahai-Gärten, die dort im letzten Jahrhundert hauptsächlich angelegt wurden. Also der Karmel, wo diese Bahai-Gärten hauptsächlich stehen oder angelegt wurden, der war ja ein kahles Kalkgebiet, also Felsen. Und durch Antransport von Mutterboden und entsprechenden Naturdünger und sowas hat man eben Pflanzen aus aller Welt dort angesiedelt und außerdem einen sehr großen Aufgang gestaltet, die sogenannten Terrassen. Die sind auch mit Springbrunnen und so weiter. Also es ist eine sehr schöne Anlage, die auch von den jüdischen Bürgern Haifas gerne genutzt wird, wenn sie zum Beispiel heiraten. Die gehen in die Bahai-Gärten.
Aber der Karmel befindet sich in Haifa, in unserer Partnerstadt.
Ja, richtig, richtig, genau.
Ist das ein Zufall mit dieser Partnerstadt oder...
Ja, das ist eine gute Frage. Warum ist Erfurt Partnerstadt von Haifa? Die Antwort lautet wahrscheinlich, weil Mainz Partnerstadt von Haifa ist. Und wie die Partnerschaft von Mainz und Haifa zustande kam, das kann ich leider nicht sagen. Aber die ist schon vor der Wende existent gewesen. Und nach der Wende, weil Erfurt ja eine traditionelle Beziehung zu Mainz hat, ist wohl irgendwie dadurch auch die Partnerschaft zu Haifa zustande gekommen.
Also der Karmel ist praktisch so der Pilgerort, wo Bahai hinpilgern.
Ja, es ist der größte Pilgerort. Es ist also ein richtiger Berg mit großen Anlagen. Aber es gibt noch andere Pilgerorte dort in der Nähe, weil nördlich von Haifa liegt ja eine Stadt, die mehr arabisch geprägt ist, nämlich Akka oder Akkon, wie sie auch manchmal heißt. Diese Städte sind, soweit ich jetzt gehört habe, schon zusammengewachsen. Also die bilden eine Bucht. Nördlich liegt Akko und im Süden liegt Haifa. Und die Bahai-Stifter lebten auch teilweise in Akko und sogar auf dem Land außerhalb. Da sind dann auch diese ländlichen Anlagen Pilgerorte und die städtischen Anlagen in Akko. Also es gibt nicht nur einen Pilgerort, sondern ich schätze mal, das sind so zwischen 5 und 10 Orte, wo die Bahais hingehen und eben sich anschauen, wie ihre Stifterpersönlichkeiten gelebt haben. Und erfahren dort auch, was sie dort eben getan haben. Das heißt, es geht ja vorwiegend darum, dass sie bestimmte Schriften dort geschrieben haben oder dass sie dort bestimmte Beschlüsse gefasst haben. Das wird dort den Pilgern auch alles mitgeteilt.
Hand aufs Herz, Herr Sturmberger, waren Sie schon mal dort?
Ja, ich war 2-mal dort.
Wie haben Sie denn das gemacht, zu Fuß?
Also das, wie sich das ergeben hat, ich bin ja gerne zu Fuß und bin natürlich auch auf den Karmel mehrfach raufgelaufen, aber das ist ja nicht wirklich eine große Anstrengung für mich gewesen. Ich war ja noch in 20er Jahren. Und was solche Orte wie Baci angeht, also ein Landgut außerhalb von Akko, da bin ich mitgenommen worden von einem Gärtner im Auto. Also es war ganz verschieden. Also es gab mal eine organisierte Bustour, es gab Privattransport, es gab zu Fuß. alles Mögliche. Und es ging nicht so um diesen Transport, es ging mir darum, für mich als historisch interessierten Menschen vor allem auch, diese Städten überhaupt mal zu sehen und wie haben die da gelebt und vielleicht auch, wie ist die Bausubstanz, ist das ein wirklicher Gedenkort, hat der eine ansprechende Ausstrahlung, und ich muss sagen, diese Städten sind großartig gepflegt. Am meisten hat mir gefallen ein kleiner Garten, der auf einer Flussinsel liegt, der sogenannte Reswan-Garten, das heißt Paradiesgarten. Da hat Bahá'u'lláh, unser, könnte sagen, Hauptstifter, gerne sich aufgehalten. Dort habe ich versucht, Aufnahmen zu machen. Die sind alle grünstichig geworden, weil das Grün dermaßen überwiegt auf dieser Insel. Also das liegt ja im Land Israel. Und das ist so beeindruckend, wie viele Bäume und wie viele Früchte sich dort befinden, die man auch dann an mehreren solchen Stellen zu probieren bekommt. Also man bekommt die Orangen vor Ort und die Pomelos und was es da alles gibt, bekommt man serviert. Probier mal, das ist hier gewachsen. Ja? Das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen.
Mir läuft langsam das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das höre. Orangen, Pomelo, sehr, sehr lecker. Das alles kann ich auf Fotos sehen. Noch bis zum 26. Oktober ist die Gelegenheit in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge, oben auf der Empore, und es wird auch unten im Vortragssaal Aufsteller geben, und es wird auch im besten Falle immer jemand ihrer Gemeinde da sein, so dass man sich auch mal über die Bahá'í informieren kann. Was ist denn das überhaupt? Wo kommt ihr her? Seit wann gibt es euch? Und so weiter. Was ja auch interessant ist, denn die Bahá'í-Gemeinde gibt es ja in Erfurt auch. Vielen Dank, Herr Sturmberger. Wenn wieder eine Veranstaltung ist, melden Sie sich bei uns, und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit der Ausstellung, dass viele interessierte Menschen kommen.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und für das Gespräch und wünsche noch viel Erfolg für Radio Frei.
Vielen Dank.
Bis später. Tschüss.
Tschüss.